SWR 2 Forum.
Heute zum Thema kreativ und effizient. Was bringt Diversity am Arbeitsplatz? Am Mikrofon ist Lukas Meyer-Blankenburg. Ein Hochschuldekan mit türkischen Wurzeln, eine junge Frau als Konzernchefin oder Menschen mit Behinderung in der Belegschaft. Das sind nach wie vor Ausnahmen in der deutschen Wirtschaft. Je höher es auf der Karriereleiter geht, desto eindimensionaler sind Unternehmen und Institutionen hierzulande aufgestellt. Diversity gibt es auf dem Werbeflyer, an der Spitze des Unternehmens sitzt aber in der Regel ein älterer weißer Mann. Dabei betonen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon länger den Wert einer bunten Belegschaft mit flachen Hierarchien, in der Frauen und Männer, soziale Minderheiten und Migranten gleichmäßig vertreten sind. Doch was bringt Diversity im Büro? Ist bunt automatisch besser? Und was brauchen Unternehmer für den wirtschaftlichen Wandel? Mehr Quote oder mehr Zeit? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum mit Tijen Onaran. Sie ist Unternehmerin und Diversity-Beraterin in München, mit dem Frankfurter Wirtschaftsjournalisten und Publizisten Dr. Rainer Hank und mit Barbara Schwarze. Sie lehrt als Professorin für Gender und Diversity Studies an der Hochschule in Osnabrück. Wenn Sie sich in Ihrem Professorenkollegium so umsehen, Frau Schwarze, fühlen Sie sich da als Frau immer noch als Ausnahme?
Ja, das ist definitiv so. Ich bin ja an der Fakultät für Ingenieurwissenschaften und Informatik. Und da kann ich schon sagen, es ist nach wie vor die Ausnahme. Und das ist höchst bedauerlich, weil es auch wichtig ist, dass unsere doch recht vielfältig aufgestellten Studierenden auch Vorbilder aus ihren Herkunftsländern vor Ort haben und dass das Verständnis für diese oft kulturelle Vielfalt häufig, sage ich mal, erstmal nicht da.
Was ist denn Ihre Einschätzung? Ist Deutschland beim Thema Diversity nach wie vor ein Entwicklungsland?
Aus meiner Sicht tun wir uns unglaublich schwer zu diesem Thema. Das heißt, es wird ganz häufig zu Marketingzwecken, um auch interessant zu erscheinen, dargestellt. Aber die wirkliche Umsetzung von Diversity in Unternehmen und Organisationen, da hakt es doch sehr. Und das erleben insbesondere unsere Absolventinnen und Absolventen, bei denen auch zum Beispiel schon im Namen zu sehen ist, dass sie entweder weiblich sind oder aus anderen Kulturen kommen, dass sie deutlich mehr Schwierigkeiten haben als Absolventen, männliche Absolventen, die also, sage ich mal, dem üblichen Standard entsprechen, der so von technischen Fakultäten her erwartet wird.
Herr Hank, denken Sie, dass Sie es als Mann manchmal leichter gehabt haben, beruflich erfolgreich zu sein?
Ich denke schon, auch in meiner Generation in den 50er Jahren geboren, da war es eindeutig leichter, einfach weil die Verteilung der Partizipation am Arbeitsleben in den 70er, 80er Jahren, als ich dann mein Arbeitsleben begonnen habe, noch anders gewesen ist. Man kann es aber auch umdrehen und kann sagen, wir sehen, wie viel sich getan hat. Also ich würde Frau Schwarze schon zustimmen, da ist noch viel zu tun, aber die Frage ist, richtet man den Blick nach vorne? Und dann hat Frau Schwarze recht, wenn man ihn zurückrichtet, würde man doch auch sagen, an Vielfalt, auch im Sinne eben sozialer Durchmischung, was die Herkunft betrifft, aber eben doch auch der Geschlechter hat sich viel getan. Vielleicht füge ich noch hinzu, ich bin Wirtschaftsjournalist und was einen wundert, ist tatsächlich, dass gerade Wirtschaftsredaktionen, unter anderem die bei der FAZ, wo ich meine Arbeit begonnen habe, schon in den 80er Jahren viel durchmischter waren, als man es sich gedacht hat und deutlich auch viel durchmischter, als es in Unternehmen und da entsprechend an den Spitzen gewesen ist.
Und wenn Sie als Wirtschaftsjournalist auf die Wirtschaft der Gegenwart in Deutschland schauen, was ist denn Ihr Eindruck? Wie vielfältig ist da das Personal in den Unternehmen?
Es gilt definitiv, was Frau Schwarze sagte. Es ist viel PR, viel Hochglanzbroschüre dabei und man muss von den Hochglanzbroschüren extrem viel abziehen, um zur Wirklichkeit zu kommen. Es gilt eben auch, je höher man nach oben kommt, umso einfältiger, jetzt im neutralen Sinn, wird es. Aber was die Durchmischung nach Geschlechtern betrifft, hat sich natürlich auch viel getan. In der Tat nicht zuletzt auch durch durch die Quote in den Aufsichtsräten. Da ist man jetzt bei 30%. Und am Anfang waren die Frauen immer nur die, die auf der Arbeitnehmerbank sitzen, also die über die Gewerkschaften in die Aufsichtsräte gekommen sind. Jetzt hat sich das absolut ausgeglichen, auch auf der Arbeitgeberbank. Und auch in den Vorständen hat es sich geändert, deutlich geändert. Wenn man jetzt nicht nur, was häufig getan wird, die DAX-Vorstände anschaut, sondern auch Familienunternehmen, dann ist auch da auffällig, dass eben die klassische Karriere, der Sohn wird Nachfolger im Familienunternehmen und die Töchter heiraten, werden Hausfrauen oder aber sie machen irgendwas Schöngeistiges oder Charity, hat sich sehr geändert. Es gibt wirklich sehr erfolgreiche Eigentümerunternehmerinnen, wenn man an Nicola Leibinger zum Beispiel denkt, von einem klassischen Maschinenbauunternehmen mit Lasertechnik, wahrlich kein Frauenberuf. Und sie ist nicht die, sie ist vielleicht eine Vorzeigefrau, aber sie ist definitiv nicht die Einzige.
Jetzt würde ich Frau Unaran trotzdem mal noch ganz gerne auf die größten deutschen Unternehmen schauen, die ja auch immer wieder so als Aushängeschild beim Thema Diversity gelten. Da sieht es trotzdem nach wie vor so aus, dass jeder 10. Vorstandsposten gerade einmal von einer Frau besetzt ist. Warum sind die Unternehmen Ihrer Meinung nach hierzulande denn oft so homogen, so eindimensional aufgestellt?
Es hat sich natürlich im Verhältnis zum, ich sag mal, Mittelalter ein bisschen was getan und es wäre auch schwierig, wenn sich da nichts getan hätte. Trotzdem habe ich da einen sehr realistischen Blick drauf. Ich bringe ja auch einen sogenannten Migrationshintergrund mit und wenn wir jetzt Diversity nicht nur auf das Thema Gender beziehen, sondern eben gerade auch auf das Thema Herkunftsländer und wenn man sich da die deutschen Vorstände anschaut, da gibt es kaum Menschen, egal ob Männer oder Frauen, die jetzt einen sogenannten Migrationshintergrund mitbringen. Und ich glaube, da müssen wir uns wirklich ehrlich in die Augen schauen und auch fragen, woran liegt es? Ich glaube, es liegt auch viel daran, dass Diversität und auch gerade Inklusionsthemen häufig so als NGO, als Vereinsthemen, als Goodwill-Themen angesehen werden. Und es ist ja auch häufig so, gerade wenn wir beispielsweise in der Beratung sind, kommt häufig das Argument, naja, es ist kein Thema, was messbar ist. Ja, es muss eine Messbarkeit dahinter. Woran sehe ich denn, dass Diversität und Inklusion, wenn ich als Unternehmen draufsetze, wirklich erfolgreich ist? Und es gibt zahlreiche Zahlen, Studien, Daten, Fakten. Frau Schwarzer weiß es, glaube ich, noch besser als ich, die auch zeigen, dass wenn eben Unternehmen auf Diversität, Inklusion setzen, dass sie dann wesentlich innovativer und dann eben auch digitaler sind und im Übrigen gerade in Krisenzeiten, wie wir sie jetzt eine haben, viel, viel robuster sind. Trotzdem
lassen Sie uns, Entschuldigung, Frau Unaran, dass ich Sie da gerade noch unterbreche, auch auf diese Analyse und auf die Gründe möglicherweise für das große Entwicklungspotenzial noch beim Thema Diversity in den Unternehmen gleich schauen. Frau Schwarze, wenn von Diversity in der Wirtschaft und Gesellschaft gesprochen wird, jetzt hat es Frau Unaran gerade angesprochen, da geht es nicht nur um die gleichmäßige Verteilung von Frauen und Männern. Welche Merkmale oder Aspekte umfasst der Begriff noch ganz genau?
Ja, wir haben natürlich, sage ich mal, auf der ersten, auf der sichtbaren Ebene des Themas Diversity sicherlich das Thema Alter. Wir haben das Thema von Benachteiligung, Behinderung, die wir ansprechen müssen. Wir haben die ethnische Seite des Themas und wir haben natürlich dahinter vielfältige andere Merkmale, die auch noch wichtig sind. Die Frage, wie natürlich auch die Menschen ökonomisch positioniert sind, wie sie im Unternehmen aufgestellt sind. Das sind alles natürlich Punkte, die für das Thema Diversity wichtig werden. Und insofern gibt es, glaube ich, einen ganz, ganz wichtigen Tipp eben auch für die Frage des Themas Diversity in Unternehmen und Organisationen. Schau bei dir selbst, wie bist du überhaupt in deinem Unternehmen dazu aufgestellt? Und dann muss die Frage eben auch sein, wie sind denn möglicherweise unterschiedliche Wünsche und Interessen des Personals, auch der Kundinnen und Kunden, auch derjenigen, die zuliefern zum Unternehmen. Wie sind wir denn da aufgestellt?
Zu dieser Analyse gehört auch, Frau Unaran, Sie haben es gerade schon angesprochen, dass es viele Studien gibt. Sie selber haben auch eine in die Wege geleitet, die belegen, dass Unternehmen mit einer vielfältigen Belegschaft in vielen Bereichen wesentlich profitabler und effizienter arbeiten. Wie lässt sich das denn überhaupt messen?
Wir haben vor allem zwei Dinge rausgefunden. Diese Studie haben wir ja gemeinsam mit der Uni Flensburg auf die Beine gestellt. Der erste Punkt ist, dass wir herausgefunden haben, dass sobald Unternehmen auf eine Dimension von Diversität setzen, zum Beispiel Geschlecht, was in Deutschland häufig das prominenteste Beispiel ist, dass das dann auch ein Katalysator für andere Formen von Dimensionen sein kann. Also wenn ein Unternehmen sich auf die Reise macht und sagt, ich investiere in Talentprogramme, um eben mehr Frauen in Führungspositionen, mehr Frauen in Vorstände zu bekommen und sie es dann schaffen, dann ist das eine, kann das eine Signalwirkung für eben andere Dimensionen von Vielfalt sein. Der zweite Punkt ist, und das vergessen viele, Diversität ist mittlerweile ein ausschlaggebendes Kriterium bei der Arbeitgeberwahl. Das bedeutet, junge Menschen, die junge Generation guckt sich natürlich genau an, wie divers, wie inklusiv ist denn ein Unternehmen? Und das kann man natürlich messen, indem man sich anschaut, wie viele Bewerbungen bekomme ich von jungen Menschen, wenn ich beispielsweise Stellenausschreibungen verändere, wenn ich anfange zu gendern, also nicht nur von Journalisten, sondern auch Journalistinnen spreche oder eben Medienwissenschaftler, Medienwissenschaftlerinnen, ändert sich dann tatsächlich was an der Bewerbungszahl und das lässt sich konkret auch messen.
Und was konkret wird an der Arbeit profitabler oder läuft besser, wenn die Belegschaft bunter ist?
Es ist so, wie Frau Schwarzer das angesprochen hat, gerade auch wenn ich ein Unternehmen bin, das eine diverse Zielgruppe adressiert, also beispielsweise ich habe ein Produkt, welches ich nicht nur für eine Generation sozusagen entwickeln will, sondern für verschiedene Generationen, dann muss ich natürlich auch ein Team haben, das in diesen verschiedenen Zielgruppen denken kann. In dem Moment, wo nur ein Geschlecht an einem Tisch sitzt, wird es natürlich auch nur in einer Geschlechtsdimension oder in einer Herkunftsdimension denken. Und deswegen gerade dann, wenn ich verschiedene Zielgruppen erreichen will, also wenn ich mein Portfolio größtmöglich sozusagen aufstellen will, dann ist es eben auch wichtig, eine diverse, vielfältige Belegschaft zu haben.
Es gab dieses berühmte Gruppenbild ohne Dame, Herr Hanks, 2018. Bundesinnenminister Seehofer stellt sein Führungsteam vor, darauf zu sehen, lauter weiße Männer, alle ungefähr im gleichen Alter. Der einzige Unterschied war, glaube ich, bei den meisten die Krawattenfarbe. Entscheiden solche Führungsteams, Leitungsteams schlechter?
Das kommt darauf an, von woher man die Frage beantwortet. Wenn man sie von der ökonomischen Theorie her beantwortet, was vielleicht nicht der erste Weg ist, dann würde man sagen, Kartelle sind immer schlecht. Und Kartelle sind natürlich nicht nur Zementkartelle und Stromkartelle, sondern sind auch Männerkartelle. Dahinter steht die Erfahrung und die Überzeugung, dass die Vielfalt mehr Kreativität, Aspekte gebiert, die in einer Monokultur und eben auch in einer männlichen Monokultur nicht aufgekommen wären. Also von daher muss man tatsächlich sagen, eine gemischte Regierung, eine gemischte Exekutive, ein gemischter Vorstand wird von der Theorie her definitiv bessere Ergebnisse produzieren als Monokulturen. Allerdings, wenn man dann nochmal schaut, was es denn an Empirie dazu gibt, also Theorie ist okay, Empirie, dann muss man einfach sagen, es ist außerordentlich schwach. Und es gibt eine frühe McKinsey-Studie, es gibt sehr viele weiche Studien, die auch alles bestätigen, was Frau Onaran gerade gesagt hat. Natürlich wird man attraktiver für junge Leute. Natürlich, darüber gibt es Studien, wird das, was man Corporate Social Responsibility nennt, also die Verantwortung auch für das Gemeinwesen, in dem man lebt, das wird besser sein. Es wird vielleicht auch die Diskussionskultur besser sein. Aber man wird, und das wäre ja auch unmöglich oder undenkbar, man wird nur nicht eine Korrelation feststellen können. Der Börsenwert wird um 10% höher bei größerer Diversität. Die Ergebnisse werden besser, die Dividenden werden besser. Das hängt eben doch von sehr unterschiedlichen Faktoren ab und nicht nur jetzt von einer Gleichverteilung dieser 7 oder 8 Diversitätsanteile, die wir vorher definiert haben.
Herr Hank hat ja die McKinsey-Studie angesprochen, wo ganz konkret auch drinsteht, dass wenn es mehr Frauen in Vorstandsposten oder in sozusagen Führungsteams gibt, dass das Unternehmen dann eine 30% höhere Wahrscheinlichkeit hat, finanziell sozusagen erfolgreicher zu sein. Jetzt kann man natürlich sagen, Wahrscheinlichkeit, okay, das ist wieder so ein Glaskugelprinzip, aber ich bin ja Unternehmerin und wenn ich jetzt in mein Unternehmen schauen würde und jemand würde mir sagen, ich habe eine Wahrscheinlichkeit von 30% mehr Umsatz zu machen, ich glaube, es wäre das allererste, wo ich sagen würde, ich investiere tatsächlich auch in die diverse Zusammensetzung eines Teams.
Plus, und was erhöht diese Wahrscheinlichkeit, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anders kommunizieren, anders miteinander arbeiten, weil sie sich irgendwie
anders zusammensetzen? Es kommen viel mehr neue Ideen. Der Punkt der Kreativität wurde ja schon angesprochen. Ja, wenn ich tatsächlich nur eine Perspektive auf ein Produkt habe, werde ich auch höchstwahrscheinlich das Produkt eben nur aus einer Ecke sehen können. Ich werde natürlich auch die Zielgruppen erweitern können, wenn ich mehrere Menschen an einem Tisch habe, die auch aus den verschiedenen Nutzer- und Kunden- und Kundinnen-Segmenten kommen, werde ich dieses Produkt eben viel vielfältiger machen können. Ich glaube, der Punkt, und das würde ich gerne hier noch anführen, weil der noch gar nicht genannt worden ist, ist ja, warum setzen Unternehmen nicht so sehr auf Diversität oder was hält sie sozusagen zurück? Wir haben ja sozusagen kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Und es ist häufig so, und das merke ich in der Beratung, dass viele Unternehmen auch ein Stück weit Scheu, Respekt vor dem Thema Diversität haben. Weil wenn wir uns das alle mal vorstellen, wir arbeiten jetzt gemeinsam an einem Projekt, Produkt zusammen. Es ist natürlich wesentlich anstrengender und es wird länger dauern, bis wir zu einem finalen Endergebnis kommen, wie das Produkt auszusehen hat. Aber das Endergebnis wird im Zweifel viel, viel besser sein, wie wenn sozusagen eben nur eine Perspektive am Tisch sitzt.
Darf ich einmal widersprechen oder zumindest vorsichtig ergänzen, Frau Unnerin?
Sei erlaubt.
Dankeschön. Alles gekauft, was Kreativität, Vielfalt, Buntheit betrifft, an, wie soll man sagen, intrinsischem Gewinn. Aber es zusammenzubringen mit dem Unternehmenserfolg, egal auf welche Kennzahl, also Börsenwert, Gewinn, Dividenden etc., ich glaube, das wird Ihnen nicht gelingen. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens noch einmal theoretisch, wenn das so eindeutig wäre, wie diese wirklich problematische McKinsey-Studie behauptet, dann müssten ja gerade die Eigentümer, also die Aktionäre, in den letzten Jahren in ihren Hauptversammlungen nichts anderes getan haben, als zu sagen, ihr müsst auf der Stelle die Boards mindestens paritätisch, wenn nicht noch mehr, noch bunter mit Frauen, mit Behinderten, mit Ausländern besetzen. Dass sie das nicht getan haben, könnte man natürlich sagen, das sind verschlafene Männer oder es sind Männer, die ihre Netzwerke und ihre Herrenglüppchen retten wollen, aber es wäre im Sinne ihrer jeweiligen Anleger das Unvernünftigste, was sie getan haben. Und ich glaube oder würde gerne mit Ihnen die Wette machen, lassen Sie uns die DAX 30 Unternehmen nehmen und lassen die Börsenentwicklung der letzten, ich weiß nicht, Corona muss man abziehen, der letzten 10 Jahre seit der Finanzkrise und das zusammenbringen jeweils mit der Diversität. Es wird hinten und vorne keine ordentliche Korrelation dabei rauskommen.
Vielleicht ein Punkt, ich sage ja nicht, dass sozusagen Unternehmen, die nicht auf Diversität setzen, sich morgen den Schuss geben sollten. Ja, das ist keine Frage, aber wir reden ja hier über das Thema Wahrscheinlichkeit und das ist tatsächlich etwas, was viele Studien sagen, auch eine Accenture-Studie, die eben beobachtet hat und herausgefunden hat, dass es eben tatsächlich eine gewisse Prozentzahl an dieser Wahrscheinlichkeit gibt. Und wie gesagt, ich spreche hier aus unternehmerischer Perspektive, ich bin Unternehmerin und alles, was eine Wahrscheinlichkeit hat, dass ich besseren Umsatz machen kann, das mache ich am Ende des Tages. Und warum Vorstände das nicht machen? Ich glaube, da könnten wir jetzt ganz tief eintauchen. Sie haben die Männerbünde und Politik und Machtstrukturen in den Unternehmen angesprochen. Vielleicht das noch als letzter Punkt. Diversitätsthemen sind auch immer Machtthemen. Es geht um die Verteilung von Positionen. Es geht darum, auf eine Position zu verzichten. Und ich glaube, das ist ein Punkt, damit tun sich viele Unternehmen auch wahnsinnig schwer.
Frau Schwarze, im Sinne des Erfolgs sollten dann Chefs ihre Belegschaft mehr nach Geschlecht einstellen, nach Herkunft, Alter oder sexueller Orientierung und weniger nach Leistung?
Also das ist ein unglaublicher Gegensatz, der natürlich, sage ich mal, als Vorurteil und als Stereotyp sozusagen immer durch die Lande wandert und der natürlich uns, sage ich mal, ganz häufig entgegenschlägt. Ich denke, dass kein Unternehmen und keine Hochschule daran interessiert sein können, Menschen einzustellen, die nicht wirklich sehr erfolgreich sind in dem, was sie für Leistungen und für Voraussetzungen für diesen Bereich bringen. Das heißt, Männer wie Frauen, Menschen des dritten Geschlechts, die da sich bewerben, das müssen einfach Menschen sein, die auch die Kriterien erfüllen, die in der Ausschreibung gebracht werden. Sonst werden sie gar nicht erst eingeladen und werden sie erst gar nicht da sein. Natürlich gibt es das System von Empfehlungen. Natürlich gibt es das System, der kommt von der gleichen tollen technischen Universität, an der ich auch studiert habe. Es gibt sozusagen ganz viele Punkte, die da Einfluss nehmen. Aber im Grunde ist es schon so, dass eine viel größere Offenheit wirklich wichtig wäre. Ich kenne Vorstände, Personalvorstände, die einfach den Headhunterinnen und Headhuntern den Auftrag gegeben haben, gesagt haben, ich möchte von denen, die sich vorstellen für diese Position, die ich zu besetzen habe, diese Führungsposition, da möchte ich mindestens 30, möglichst aber 50% Frauen haben. Wenn ich eine solche Vorgabe mache, dann zucken oft die Headhunterinnen und Headhunter zusammen, aber erstaunlicherweise findet man dann diese Frauen, die möglicherweise dann aus anderen Ländern kommen, möglicherweise nicht aus Deutschland kommen, aber es muss natürlich dann einfach auch eine Kultur im Unternehmen dafür da sein, die einfach diese Persönlichkeiten aufnimmt, in denen sie sich wohlfühlen, in denen sie auch ihre Aktivitäten umsetzen können, denn wenn das nicht der Fall ist, dann gehen sie auch relativ schnell wieder oder manchmal werden sie auch gegangen, je nachdem. Es ist nicht nur das Thema Geschlecht, was eine Rolle spielt, sondern dazu müssen einfach auch andere Faktoren kommen. Es ist immer die Qualifikation, die dazu kommt und wir sollten einfach diese Ideen, es könnte jemand nicht Qualifiziertes genommen werden, nur weil weiblich, die sollten wir überhaupt aus unseren ganzen Gesprächen rauslassen. Das ist überhaupt nicht der Punkt, der passieren kann.
Kreativ und effizient, was bringt Diversity am Arbeitsplatz? Das ist unser Thema in diesem SWR2-Forum und darüber diskutieren wir mit Barbara Schwarze, Professorin für Gender and Diversity Studies an der Hochschule in Osnabrück, mit dem Wirtschaftsjournalisten Dr. Rainer Hank in Frankfurt am Main und mit Tijen Onaran. Frau Onaran, Sie sind Unternehmerin, haben Global Digital Women gegründet vor einigen Jahren, eine Art Netzwerkunternehmen für Frauen in der Digitalwirtschaft. Jetzt gibt es auch seit einigen Jahren die sogenannte Frauenquote, also eine Art gesetzlich vorgeschriebene geschlechterbezogene Quote für DAX-Unternehmen. Damit soll ein gleichmäßiger Anteil von Frauen und Männern in Führungspositionen und in Gremien geschaffen werden. Ist denn so eine Quote für Sie der richtige Weg?
Ich habe mich sehr lange sehr schwer getan mit der Quote. Ich habe ja auch einen liberalen Hintergrund, also war selber auch sehr lange in der Politik tätig.
Sie haben für die FDP kandidiert und
zu sagen, genau. Ja, ich bin kein FDP-Mitglied mehr, ja, aber trotzdem prägen mich diese Werte noch sehr, sehr stark. Damit bin ich auch groß geworden. Trotzdem muss ich sagen, mit der Zeit, auch gerade durch unsere Beratung als Global Digital Women, wir beraten ja auch Unternehmen in Diversitäts-Inklusionsfragen, merke ich, dass es ohne die Quote nicht geht. Die Quote ist eine Art Hebel, kann ein Hebel sein. Was aber häufig schwierig ist, ist, dass Unternehmen sich dann nur auf die Quote verlassen. Also, dass sie sagen, okay, wir versuchen eben diese Position mit einem bestimmten Anteil an Frauen zu besetzen und dann haben wir irgendwie halbwegs einen guten Job gemacht, aber wir machen uns überhaupt gar keine Gedanken über das Thema Inklusion. Also wie muss sich eigentlich die Unternehmenskultur tatsächlich verändern, damit eben vielfältigere Lebensläufe, Lebensrealitäten sich in dem Unternehmen auch wohlfühlen. Und deswegen glaube ich, dass eine Quote nur dann funktioniert, wenn man sich auch auf die Reise macht, die Unternehmenskultur dahin zu verändern, dass sich eben Frauen wie Männer, dass sich Menschen mit verschiedenen Hintergründen, auch Menschen, die auch Erfahrungsdiversität, also mal in anderen Branchen gewesen sind, dass sie sich da tatsächlich wohlfühlen. Das heißt, eine Quote kann nur funktionieren, wenn wirklich die Unternehmenskultur sich auch auf den Weg macht, wirklich Veränderungen anzustoßen.
Eine Quote als erster, salopp gesagt, Dosenöffner, Herr Hank, vielleicht sogar noch eine Quote für andere Bereiche, also in Bezug auf den Migrationshintergrund oder die sexuelle Orientierung?
Ja, also ich würde tatsächlich ein bisschen ähnlich wie Frau Onaran sagen, dass ich früher noch strikter den Kopf geschüttelt habe gegen Quoten, weil man würde doch als heute, weil man würde einfach sagen, in einer freien Gesellschaft sollen doch die Menschen selber entscheiden, wen sie bei sich haben wollen und wen nicht. Wo kommen wir dahin, wenn das über Gesetze und so wie Sie es gerade noch gesagt haben, fein ziseliert vorgeschrieben wird, 15% Alte, 16% Schwule, 20%. Es ist doch, also wenn man es sich so vorstellt, führt das wirklich in der Finalität zu einer Absurdität. Und in Unternehmen muss man doch auch sagen, solange man Eigentum rechtfertigt, sollen die Eigentümer sagen, von wem sie am liebsten wollen, dass ihr Unternehmen geführt wird oder überwacht wird. Andererseits, und das ist tatsächlich das, was mich da ein bisschen, wie soll man sagen, schütterer in der Argumentation gemacht hat, man muss schon sagen, dass die Quote viel verändert hat und sie hat es zum Guten verändert. Das Wichtigste dabei ist, glaube ich, dass man dadurch Vorbildmöglichkeiten schafft. Also andere können abgucken und sehen, schau mal, wie sie oder er das machen in dieser Konstellation. Das wäre für mich doch auch etwas. Und man sieht tatsächlich auch, dass bei den Aufsichtsräten, die stagnieren jetzt, der Frauenanteil bei 30%. Daraus kann man im Umkehrschluss schon sagen, ohne die Quote wäre weniger passiert und in den Vorständen ist weniger passiert. Und dann auch nochmal, man kann es noch einmal umdrehen und kann sagen, die größere diverse Durchmischung in den Aufsichtsräten hat zugleich auch in den Vorständen eine größere Vielfalt nach sich gezogen.
Und Frau Schwarze, können Sie nachvollziehen, wenn jemand sagt, ich möchte aber eigentlich keine Quotenfrau sein?
Ja, es fällt mir äußerst schwer, das nachzuvollziehen, denn ich denke, das ist doch das, was wir ständig, sag ich mal, beklagen, auch in diesen Bereichen, dass wir eigentlich viele von uns Frauen ihre eigenen Kompetenzen unterschätzen, zu wenig schätzen, zu wenig herausstellen und selbstbewusst einfach auch sagen können, Quote, das kann gar nicht sein. Wenn ich genommen werde, dann werde ich aufgrund meiner Qualifikation genommen. Das ist doch selbstverständlich. Aber das ist natürlich nur einer der Aspekte. Wir haben gerade gesehen, es gibt Netzwerke, die dazu beitragen, voranzubringen. Es gibt Maßnahmen in Unternehmen wie das Mentoring, was voranbringen kann. Wir müssen schon darauf schauen, dass die Geschlechter, so wie sie aufgestellt sind, und das gilt übrigens auch für junge Männer, die auch sehr vielfältig sind an diesem Punkt, die sind auch nicht alle selbstbewusst und haben auch häufiger gar nicht so einen Blick, reichen die Kompetenzen denn eigentlich aus für die Stelle, auf die ich mich dort bewerbe? Dort einfach zu schauen, dass wir auch konsequent eben eine Weiterbildung in dieser Hinsicht machen und dafür Sorge tragen, dass auch eine Kompetenz zu dem Thema Diversity entwickelt wird und diese aber durchgängig, sage ich mal, auch von früh auf, ob es im Kindergarten Erzieherinnen, Erzieher sind oder Lehrkräfte an Schulen oder Berufsberaterinnen, Berufsberater und dann, sage ich mal, natürlich die Zuständigen in den Unternehmen, dass diese einfach auch die Qualifikation dafür haben, breiter zu schauen und zu schauen einfach auch, was bringen die Menschen, die sich hier bei uns bewerben, mit und habe ich eigentlich, wenn ich diese Stelle besetzen möchte, in der Breite einfach auch die Talente angesprochen, die ich hier gewinnen könnte.
Eine, wenn man so will, politische Maßnahme in Sachen Diversity, Frau Unaran, ist in gewisser Weise das Elterngeld, die Elternzeit, großes Stichwort Vereinbarkeit von Familie und Beruf. In gewisser Weise haben Männer oder dann gewordene Väter eigentlich gar keine Ausrede mehr. Sie könnten auch wesentlich länger Elterngeld beanspruchen, wesentlich länger in Elternzeit gehen, als die allermeisten von ihnen es aktuell tun. Also es liegt womöglich nicht nur an politischen Maßnahmen oder Hürden, die Diversity verhindern.
Mein Lieblingsthema, die tradierten Rollenbilder in Deutschland, ja. Also wenn wir uns beispielsweise Medienberichterstattung über Frauen ansehen, merken wir doch immer wieder, dass da ganz viele Stereotype auch in den Köpfen auch von verschiedenen Medienvertreterinnen und Medienvertretern vorherrschen, aber auch in der Wirtschaft. Zum Beispiel ist es häufig so, wenn über weibliche Vorstände berichtet wird, geht es sehr häufig um das Aussehen oder es geht darum, wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleistet werden kann. Männer werden hingegen selten gefragt, wie das denn jemand schafft, als Mann wirklich Kind und Karriere zu vereinbaren. Ich habe Anfang des Jahres gesagt, als mich das Turi-Magazin gefragt hat, welche Headline, welche Überschrift ich mir für dieses Jahr wünschen würde, habe ich gesagt, männlicher DAX-CEO vereinbart Kind und Karriere. Wenn wir das sozusagen schaffen, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, dieses Thema der Vereinbarkeit nicht nur an Frauen anzudocken, sondern wirklich breiter zu sehen, dass das Familienthema kein Frauenthema ist, sondern generell ein Familienthema ist, also dass beide Geschlechter an der Stelle gefragt sind, dann ist schon viel getan. Einen Punkt würde ich gerne auch noch kurz ergänzen, ist, was ich häufig auch immer wieder sehe, ist, es gibt so ein geflügeltes Wort, das besagt, dass Karriere mit der Partnerwahl beginnt und das ist schon etwas, was tatsächlich stimmt. Also ich sehe das auch in meinem Umfeld, wenn man irgendwie nicht den passenden Partner, Partner Partnerin hat. Ich glaube, wir sind ja hier auch in einem Forum, das so ein bisschen Dienstleistungscharakter hat, kann ich nur als Tipp mitgeben, Augen auf bei der Partnerwahl. Gerade wenn man Karriere, wie auch immer die aussehen will, machen will, dann ist es entscheidend, dass man wirklich eine Partnerin hat, die das mitträgt und dass wir eben in der öffentlichen Wahrnehmung anfangen, Frauen nicht nur mit dem Kind-Thema zu vereinbaren und zu sehen und zu vernetzen, sondern wirklich in ihren jeweiligen Rollen als Führungspersönlichkeiten, als Menschen, als diejenigen, die ihren Job machen.
Aber da hat sich natürlich, Frau Honoran, wirklich auch sehr vieles verändert, gerade in der Partnerwahl, was man Assortative Mating nennt. Das heißt, dass, also jetzt sehr klischeemäßig gesagt, früher Arzt die Krankenschwester oder die Praxishelferin geheiratet hat und der Luftfahrtkapitän hat die Stewardess geheiratet. Mittlerweile heißt es, Akademiker suchen sich Akademikerinnen oder Akademikerinnen suchen sich Akademiker. Und das hat in der Geschlechterbeziehung extrem viel verändert, nämlich im Sinne von, es sind auch Aushandelgemeinschaften, wo nicht vorgegebene Rollenmodelle vorgeben, wie man sein Leben und seine Familie und seine Karriere zu gestalten hat.
Keine Frage, aber ich meine, ich habe es ja vorhin zu Beginn gesagt, ich finde auch, dass sich in Bezug auf das Mittelalter viel verändert hat, aber ich glaube, wir reden ja hier auch über den Punkt, was kann sich wirklich noch tun? Und ich sehe immer wieder auch in der öffentlichen Berichterstattung, dass gerade wenn über Frauen in Führungspositionen berichtet wird, dass wir da anders berichten wie über Männer und auch in den Köpfen. Also ich glaube, dass Diversität bei dem Aufbrechen von Rollenklischees anfängt. Und das eine Thema ist sozusagen, dass es eben Frauen, Männer in Familien gibt, wie wir mittlerweile wissen, gleichgeschlechtliche Paare ist auch etwas, was eigentlich total mittlerweile normal sein sollte und trotzdem ist es das nicht. Und daher glaube ich, dass Diversitätsthemen auch immer Kopfthemen sind. Gleichberechtigung fängt in den Köpfen an. Und das ist etwas, was häufig auch ein Hindernis ist, um wirklich wahre Diversität und wahre Inklusionsthemen in Unternehmen zu leben.
Frau Schwarze, wir sprechen immer noch über Geschlechterrollen, Geschlechterklischees. Der Blick über den nationalen Tellerrand hilft womöglich weiter. Im internationalen Vergleich beim Thema Diversity sind Länder wie Schweden oder Dänemark wesentlich besser aufgestellt als Deutschland. Was machen diese Länder anders, diese Unternehmen in den Ländern anders oder vielleicht sogar besser?
In diesen Ländern ist zu sehen, dass einfach konkret das Thema Quote zum Beispiel umgesetzt wird, dass wir sehen können einfach, dass die Frage, wer arbeitet, wie lange, ganz klar auch gesellschaftlich heißt, Männer wie Frauen müssen in der Lage sein, Kinderbetreuung gleichwertig umzusetzen. Und wir sehen sozusagen sowohl gesellschaftlich als auch bei den Unternehmen als auch in der Politik ein sehr viel klareres Standing zu diesem Thema der Vielfalt und der Zuständigkeit für bestimmte Aufgaben eben und auch in der Aufteilung eben innerhalb der Familien. Das halte ich für sehr wichtig, aber ich denke, in Deutschland ist es sehr häufig so, wir scheuen davor zurück, einfach hier auch klare Regelungen einzuführen und setzen sozusagen immer auf die Selbstorganisationskraft. Und wir müssen natürlich einfach auch Regelungen einführen, damit wir politisch wie auch gesellschaftlich wie auch in der Wirtschaft klarere Vorgaben nicht nur machen, sondern auch kommunizieren und den Sinn dahinter, ne? Nicht dieses la pour la, also Frauen um der Frauen willen, sondern weil es einfach sinnvoll ist für die unterschiedlichen Zwecke in unserer Gesellschaft und in unserer Wirtschaft, hier wirklich zu einer anderen Verteilung zu kommen und auf die Vielfalt eben innerhalb unserer Bevölkerung auch zu achten, denn die ist ja schon seit Jahrzehnten viel vielfältiger, als wir eigentlich kommunizieren und leben. Und ich halte das für unbedingt wichtig, dass wir diese Rollenvorbilder aus den unterschiedlichen Diversity-Kategorien, sage ich mal, ganz bewusst auch kommunizieren und wahrnehmen, dass wir sie sehen, wenn Bilder gemacht werden von Handwerks- oder Handelsorganisationen, von Vereinen, von Wirtschaftsorganisationen, Wirtschaftsredaktionen und Politik. Wir müssen sie sichtbar einfach machen und wenn wir sie nicht haben, dann brauchen wir Regelungen und ein Commitment dafür, dass wir das verändern wollen innerhalb einer bestimmten Frist.
Ein ganz wesentlicher Punkt beim Stichwort sichtbar machen von Diversität, Herr Hank, eine große Rolle dabei spielen die Medien. Es hat in Deutschland ein Viertel der Menschen einen Migrationshintergrund und von den 126 Chefredakteuren in den größten Häusern in Deutschland sind es gerade einmal 8, die einen Migrationshintergrund haben. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage der neuen deutschen Medienmacher innen, die deutschen Medien drohten den Anschluss an die gesellschaftlichen Realitäten zu verlieren, meint die Leiterin der Umfrage.
Naja, wird schon stimmen, die Umfrage, aber es kommt natürlich dann immer auch darauf an, über welche Medien man redet. Und wenn man zum Beispiel an die wirklich wichtige Wochenzeitung Die Zeit denkt mit Giovanni Di Lorenzo, wird man sagen, man hat hier schon lange jemand mit einem Migrationshintergrund an der Spitze. Also man müsste es vielleicht sich individuell anschauen. Generell stimmt das sicher, das hängt mit dem zusammen, was Frau Schwarze jetzt gerade auch gesagt hat. Warum sind andere Länder weiter in Anführungszeichen als Deutschland? Weil Deutschland nicht in dem Sinne immer schon eine Einwanderungsgesellschaft gewesen ist oder sich zumindest nicht so verstanden hat. Also das ist tatsächlich anders in Nordeuropa und es ist erst recht in Amerika anders. Einwanderungsgesellschaften waren früher schon dazu gezwungen, im positiven Sinne gezwungen, sich auch über Diversität zu verständigen. Und das betrifft eben nicht nur die Ethnien, sondern es betrifft eben auch die Geschlechter. Da hat in der Tat Deutschland, denke ich, noch ein Nachholbedarf. Aber das Commitment, gerade von ganz oben, das Frau Schwarze gefordert hat, ich finde, da gibt es nun an der Regierung Merkel wirklich nichts auszusetzen. Sowohl, das ist eben nicht das Seehofer-Kabinett, von dem Sie vorher gesprochen haben, wenn man sich die jetzige Regierung anschaut. Und gerade Frau Merkel hat dafür gesorgt, dass an ganz wichtige Stellen international, wenn man an die EZB mit Christine Lagarde denkt, wenn man an die EU mit Frau von der Leyen denkt, dass da nun wirklich starke Frauen zeigen, es müssen nicht immer ganz oben nur die Männer sein. Der IWF in Washington hat eine Frau an der Spitze. Man muss das schon sehen auch, dass wirklich internationale Spitzenorganisationen und zwar auch in der harten ökonomischen Welt mittlerweile von Frauen besetzt sind.
Das ist völlig richtig, was Sie da sagen. Und das sind Signale, die einfach auch wahrgenommen werden. Da würde ich Ihnen völlig recht geben. Aber wenn wir weiter in andere Untergliederungen schauen und schauen also in die Wirtschaftsorganisationen zum Beispiel und schauen, wie da also Nachwuchs besetzt wird, da haben wir einzelne Rollenvorbilder, ja. Aber wir haben auch viele Frauen gerade, die wieder herausgehen. Und wir haben eigentlich diese Besetzung nicht in dem Umfang, wie wir uns das wünschen. Denn auch gerade da werden ja die Startpositionen einfach geschaffen, um in entsprechende Ämter hineinzukommen. Und da brauchen wir einfach auch massiv diesen weiblichen Nachwuchs, diesen vielfältigen Nachwuchs, wie wir gerade gesehen haben. Und das ist also noch überhaupt nicht zu sehen, sondern immer nur einzelne Beispiele. Das heißt, es muss für die junge Generation einfach auch sichtbar sein, da hat sich was verändert und auch die Gliederung zum Beispiel in den Wirtschaftsorganisationen, in anderen Bereichen, die werden einfach zukünftig entsprechend besetzt. Und das betrifft natürlich auch die Politik, sage ich mal, in weiteren Ämtern. Wenn wir sehen, also wie da besetzt wird in den Nachwuchsämtern, dann kann ich nur sagen, hier ist eine Menge zu tun. Da kann man nur sagen, gut, dann muss der Spitze auch stärker nachgeeifert werden und da muss auch eine klare Kommunikation von Parteien da sein, die sich dieses vielleicht im Augenblick verbal auf die Fahne schreiben, aber in der Umsetzung, in den Prozentzahlen doch also noch sehr mager daherkommen.
Ja, also nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Vor allem nur was sichtbar ist, findet auch statt. Deswegen, also wenn ich an meine Ausbildung sozusagen denke, Abi gemacht, nie gewusst, dass ich hätte eigentlich auch Unternehmerin früher werden können. Ich habe vor 3 Jahren gegründet, aber in meiner Schulzeit hat das Thema Unternehmertum und auch Menschen, die eine ähnliche Geschichte haben, einen ähnlichen Hintergrund wie ich haben, überhaupt keine Rolle gespielt. Das heißt, da müssen wir ansetzen. Es wurde vorhin ganz kurz erwähnt, aber meines Erachtens noch zu wenig, dass wir wirklich diese Vorbilder, diese sichtbaren Vorbilder an den Schulen auch haben, dass wir Menschen aus Wirtschaftsunternehmen haben, die ihre Geschichte in den Schulen teilen, egal ob man selber Unternehmerin, Unternehmer wird oder eben in einem Unternehmen, das auch auf eine Top-Führungsebene schafft. Das, der zweite Punkt ist, was ich häufig sehe, ist, darüber hatten wir noch gar nicht gesprochen, Quote ist das eine, aber warum nicht eben auch Diversitätsziele in die Zielvereinbarung von Top-Führungskräften mit reinnehmen? In dem Moment, wo man es natürlich mit reinnimmt und sagt, pass mal auf, du musst eben hier nicht nur Ziele im Kontext von Effizienz, Effektivität, Verhandlungsziele etc. reinnehmen, sondern wirklich auch konkrete Ziele, was die Zusammensetzung des Teams betrifft, dann verändert sich auch was. Und wenn das gekoppelt wird an beispielsweise Bonusvereinbarungen, dann tut sich erstaunlicherweise extrem viel. Und auch wenn ich, wie zu Beginn gesagt, nicht so ein großer Fan von solchen Rahmenbedingungen bin, also Eingreifen in die Wirtschaft und Eingreifen von politischen Maßnahmen, ich glaube, dass Unternehmen, die da konkrete Zielvereinbarungen mit Top-Führungskräften haben, da wirklich besser aufgestellt sind. Dann würde diese Debatte auch nicht mehr darum gehen, dass das Diversity-Thema, wie von Frau Schwarzer vorhin angesprochen, ein HR-Thema, ein Personalthema ist, sondern dann ist es ein gesamtunternehmerisches Thema.
Wir nagen an Ihren liberalen Idealen, Herr Hank. Braucht es doch mehr Zielvorgaben künftig, so wie sie Frau Unneran gerade beschrieben hat?
Ach nein, da ist nun doch wieder der Glaube an die Machbarkeit, politische, planerische Steuerbarkeit. Da würde ich doch denken, man sollte, über Quote hatten wir ja geredet und ist in der Tat eine Möglichkeit, aber das nun in die Unterspiegelstriche von Zielvereinbarungen aufzunehmen, kann man machen mit einer Zielgruppe und die andere frei dann sich bewegen lassen. Ich bin nicht sicher, was sich über diese Form der Planwirtschaft verbessern lässt. Wir haben ja, wenn man sich einfach starke Frauen im Moment in der Wirtschaft anschaut, dann ist das längst aus diesen Personalabteilungen der weichen Themen rausgegangen. Dorothee Blessing ist bei einer internationalen Bank in Europa die Chefin. Die Post hat mittlerweile eine Finanzvorständin. Dann kann man immer sagen, das sind Einzelbeispiele, aber das sind Einzelbeispiele, die wir vor 10 Jahren ebenso noch nicht hatten. Das zeigt einfach, dass es hier und deswegen, da bin ich ganz bei Frau Unneran, lass es über Vorbilder, gerne auch über Mentoring-Programme, also über Zweierverhältnisse, eine Mentorin, eine Mentee, das sind alles gute Möglichkeiten, aber es in die Bürokratie aufzunehmen, da würde ich eher davor warnen.
Ich denke, es sind inzwischen vielfältige Modelle der Zielvereinbarung bekannt. Und wenn wir uns auch auf die Fahne schreiben wollen, dass wir das Thema Diversity gerne auch messen wollen und schauen wollen, ob wir dann als Unternehmen oder Organisationen wirklich vorankommen, dann müssen wir uns Ziele setzen und müssen auch verfolgen, ob sie erreicht werden und schauen, ob die Maßnahmen, die wir da aufgesetzt haben, wirklich auch erfolgreich sein können. Das halte ich für eine absolut wichtige Aufgabe, dieses auch zu tun. Denn wir sehen ja, dass diese gewisse Freiwilligkeit, auf die wir setzen, auf die Vernunft von Unternehmen, die Vielfalt voranbringen wollen, über die vielen Jahre, wie wir die Vereinbarung eben auch sehen zu den weiblichen Führungskräften, eigentlich relativ wenig gebracht haben. Wir brauchen auch ein wirklich klares öffentliches Commitment dafür, wo wir hinwollen zu diesem Thema.
Wer auf Zielvorgaben jetzt nicht unbedingt noch warten möchte, Frau Unneran, und vielleicht auch bei der Partnersuche noch nicht so erfolgreich war, was raten Sie denn ganz konkret einem Unternehmenschef, einem Vorstand, Teamleiter? Wie können Sie möglichst schnell für mehr Vielfalt in Ihrer Belegschaft sorgen?
Der erste Punkt ist, diejenigen, die es auch konkret betrifft, die schon im Unternehmen sind, einfach mal zu befragen. Also eine Mitarbeiterinnen-Umfrage zu machen, zu sagen, wie divers sind und vor allem inklusiv sind wir denn eigentlich als Unternehmen aufgestellt? Wie finden die Meetings statt? Wer redet da? Wie finden die Entscheidungszirkel statt? Fühlt ihr euch abgeholt, auch als Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter? Also wirklich mal so eine Status-Quo-Abfrage zu machen. Und da wird schon viel herauskommen, wo man auch als Unternehmenslenker, Lenkerin feststellt, hoch, da sind Ergebnisse, die hatten wir tatsächlich gar nicht auf dem Zettel. Der zweite Punkt ist dann zu überlegen, was kann ich konkret wirklich mit meinen Mitteln auch verändern? Mittelständische Unternehmen sind ganz anders aufgestellt als Konzerne, die natürlich viel mehr Budget und viel mehr Umsetzungskraft und zum Teil auch große Abteilungen haben. Und ich glaube, da sich zu fragen, wo ist wirklich der dringendste Punkt? Häufig ist es ja so, dass viele sagen, naja, jetzt setzt ein Unternehmen auf Geschlechtervielfalt, aber hat die anderen Dimensionen von Vielfalt gar nicht auf dem Zettel. Aber ich hatte ja vorhin gesagt, wir haben ja in unserer Studie herausgefunden, dass eine Dimension ein Katalysator für andere Dimensionen von Vielfalt sein kann. Ich bin dankbar, wenn ein Unternehmen erstmal auf eine Dimension setzt und damit auch ein Zeichen setzt. Also da vielleicht auch zu überlegen, wie sind denn die Stellenausschreibungen eigentlich? Sind die wirklich so kommuniziert, dass sich da eben auch bestimmte Formen von Vielfalt angesprochen fühlen? Gendern wir? Sprechen wir immer nur von dem Leiter oder sprechen wir auch von der Leiterin? Und das Dritte ist, ich setze sehr, sehr stark auf interne Netzwerke. ob das interne Frauennetzwerke sind, die wirklich sich zusammentun, sich solidarisieren, da nicht komplett die Tür zu machen, also da auch irgendwie mit Männern natürlich im Gespräch bleiben, aber die Sichtbarkeit dieser Frauen, die schon da sind, herstellen und die nach außen hin kommunizieren und da auch auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Botschafterinnen und Botschafter setzen, das als letzter Punkt. Es gibt ein ganz tolles Programm, das nennt sich sogenannte Corporate Influencer, Menschen in Unternehmen, die eben eine bestimmte Gruppe, eine bestimmte Dimension auch von Vielfalt sozusagen abdecken und repräsentieren und die viel stärker in den Vordergrund rücken. Also warum diese Menschen nicht auf den eigenen digitalen Medien, auf den Social-Media-Kanälen zeigen, so wie ich es vorhin gesagt habe, nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Und wenn diese Menschen auf den digitalen Kanälen stattfinden und nicht nur immer der CEO oder die Führungskraft, sondern wirklich jeder, der im Unternehmen eben einen Beitrag dazu leistet, dass das Unternehmen auch divers wird, wird natürlich entsprechend sein eigenes Netzwerk auch wieder ansprechen, dass die Menschen sich bei der nächsten Karrierewahl, bei der nächsten Arbeitgeberwahl sich eher vielleicht gewillt dazu fühlen, die Entscheidung für das Unternehmen zu treffen, weil sie das Unternehmen vielleicht noch gar nicht auf dem Zettel hatten.
Kreativ und effizient, was bringt Diversity am Arbeitsplatz? Darüber haben wir gesprochen in diesem SWR2 Forum und für die anregende Runde bedanke ich mich bei meinen Gästen, bei Dr. Rainer Hank in Frankfurt am Main, er ist Wirtschaftsjournalist und Publizist, bei der Unternehmerin und Diversity-Beraterin Tijen Onaran in München und bei Barbara Schwarze, Professorin für Gender und Diversity Studies an der Hochschule in Osnabrück, die, Sie haben es gehört, Corona-bedingt per Internettelefon zugeschaltet war. Die Tonqualität bitte ich zu entschuldigen und verabschiede mich. Mein Name ist Lukas Meyer-Blankenburg.